Sie sind Autor für Zeitungen und Zeitschriften, haben auch eine literaturwissenschaftliche Promotion geschrieben, sind also mit den verschiedensten Formen des nicht-fiktionalen Schreibens sehr, sehr gut vertraut. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht mit dem Schreiben von fiktionalen Texten?
Ich habe ein paar kleine Geschichten veröffentlicht, auch zum Teil in Büchern, die ich mit herausgegeben habe. Also für die Punk-Stories, die habe ich dann mit herausgegeben. Und die Beat-Stories, da war ich als Autor mit dabei. Aber jetzt das Hörspiel ist eigentlich die erste richtig fiktionale Arbeit. Also ich habe diese Kurzgeschichten, das waren nette kleine Fingerübungen sozusagen.
Wie kam es jetzt dazu, dass Sie sich dann an dieser Hörspielform gerade probiert haben?
Also Hörspiel hat mich schon immer fasziniert. Angefangen ganz klischeehaft bei TKKG und 3 Fragezeichen. Ich habe es im Studium immer mal weiter verfolgt, auch das Hörspiel. Habe mal beim HR auch gearbeitet, kurze Zeit, war eingesprungen und die Kunstform hat mich immer fasziniert und ich höre auch immer noch Hörspiele sehr gerne, ob Erwachsenen-Hörspiele oder die 3 Fragezeichen zum Einschlafen.
Was finden Sie interessant an dieser Form? Also gerade, es ist ja wahrscheinlich gerade, wenn man selbst mit fiktionalen Texten auch viel in Kontakt ist, dann nochmal eine andere Motivation, auch diese Form zu bearbeiten.
Also ich finde das Hörspiel tatsächlich eine wahnsinnig interessante Kunstform, gerade vielleicht, weil sie in einer gewissen Nische stattfindet. Deswegen ist sie sehr frei und deswegen beschränkt sie sich nicht auf reines Erzählen, auf reine Genrefassungen wie Krimis oder dergleichen, sondern man kann experimentieren, man kann musikalisch experimentieren, man kann erzählerisch experimentieren, ist wortspielerisch und so weiter und so weiter, sprachreflexiv. Also ich finde es wahnsinnig offen und man kann eigentlich alles mit dem Hörspiel machen.
Ja. Die Idee zu dem Stück, das Sie jetzt bei uns eingereicht haben bei dem Wettbewerb, ist, so kam es mir vor, ebenso unheimlich wie reizvoll. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass es eine technische Möglichkeit gibt, die eigene Erinnerung zu steuern, also auch große Teile der Erinnerung eben zu löschen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Das hatte mehrere Anlässe sozusagen. Also es geht ja um das Vergessen. Ich hatte mich während des Studiums mal in einem Forschungsprojekt war ich beschäftigt. Da ging es um die Mnemonik und Mnemotechnik, also die Gedächtniskunst. Das war eine Inspirationsquelle natürlich. Dann bin ich kurz bevor die Ausschreibung kam, bin ich umgezogen und habe ganz viel aussortiert, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt ganz viele Bücher aussortieren. Also wir haben einfach 10 Regale voller Bücher und wollten nicht mehr alles mitnehmen. Und man kommt da in so einen gewissen Rausch rein, dass man auch denkt, jetzt schmeiße ich aber auch gleich alles weg, was wir nicht getan haben, weil man ja doch an vielen Sachen hängt. Und dann kam natürlich noch der Gedanke, das Vergessen ist eigentlich negativ konnotiert. Was, wenn man es jetzt mal durchspielt? Das wäre ja eigentlich schön, wenn man absichtlich vergessen kann bei gewissen Dingen.
Haben Sie auch überlegt, genau das Gegenteil zu erzählen, nämlich was könnte passieren, wenn man alles wirklich erinnern kann? Also wenn man zum Beispiel keine Maschine zum Löschen hat, sondern eine Maschine, die alles für einen aufzeichnet und dann darf man sich alles nochmal in Echtzeit auch ansehen?
Also nur für sich oder?
Ja.
Und man muss sich selber dann nichts mehr merken sozusagen?
Man kann das, glaube ich, handhaben, wie man will. Also zum Beispiel einfach die Idee, dass man immer eine kleine Kamera mitlaufen lässt und dann kann man immer nochmal zurückzoomen und so weiter. Also das ist eigentlich...
Im Grunde wie bei The Circle von Dave Eggers, wo alles aufgezeichnet wird. Es ist ja auch eine Horrorvorstellung, dass das passiert. Ich glaube, es wäre auch schlimm, zumal das Gedächtnis ja dann immer konstruiert die eigene Vergangenheit und man da natürlich sich vieles schön redet und schön konstruiert. Und es wäre schrecklich, wenn man sich alles faktisch wieder anschauen könnte. Wie war der 5. Kindergeburtstag tatsächlich? Vielleicht war er gar nicht so schön, wie ich mich daran erinnere.
Ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass für mich diese Idee, als ich sie bei Ihnen eben im Hörspiel gehört habe, ebenso unheimlich wie reizvoll irgendwie war. Wie war das bei Ihnen? Also hatten Sie auch, als Sie das geschrieben haben, Momente, wo Sie auf einmal so einen Sog gespürt haben, der von dieser Idee ausgeht und gleichzeitig auch so ein Unheimlichkeitsgefühl?
Ja klar, auf jeden Fall fand ich das dann sehr unheimlich. Es werden da ja auch gewisse Kulturgüter entsorgt für eine Person und da sind auch Sachen dabei, die mir vielleicht am Herzen liegen. Und es hat aber dann trotzdem Spaß gemacht, sie erst einmal spielerisch zu entsorgen, um das Ganze aber dann auch eben unheimlich zu machen. Also es sind sozusagen ja nicht nur schlechte Sachen, die da vergessen werden.
Ja. Was ich sehr spannend fand, war, dass sie im Hörspiel ja ganz in dieser Löschszene eigentlich bleiben. Also es ist dieser einzige Dialog zwischen dem Mann, der löschen darf, und der Frau, die eben entscheidet, was aus ihrem Leben, aus ihrer Erinnerung gelöscht wird und was eben nicht. War diese Beschränkung auf die Szene des Löschens für Sie das Interessante an dem Gedanken, oder war das eher dieser Vorgabe geschuldet, dass die Stücke auch in der Produktion dann recht kurz sein mussten?
Beides. Ich habe dann gedacht, für ein Kurzhörspiel möchte ich mich gern beschränken auf eine Situation, die sich dann in gewisser Weise entwickelt. Also dass man auch dann diesen Rausch und diesen Reiz spürt, wie schön das sein kann, jetzt alles zu entsorgen, was man glaubt, nicht mehr zu brauchen. Und dass es dann aber natürlich irgendwann auch umschwenkt und man merkt, ah nein, das ist vielleicht nicht alles ganz so ideal.
Die Idee, die Sie jetzt vorgestellt haben, kommt ja zu einer Zeit, was ich interessant finde, in der die neuen technischen Möglichkeiten eigentlich sehr hitzig diskutiert werden. Also es gibt, finde ich, auch sehr emotional aufgeladene Debatten über die Frage, was Technik, was Medien alles auch persönlich oder gesellschaftlich beeinflussen können und nicht können sollten. War es in so einer Situation für Sie auch interessant, eben in diesem Löschvorgang zu bleiben? Also dieses Verweilen in der Situation ermöglicht es Ihnen ja ein bisschen, der Frage der Wertung zu entkommen. Also Sie müssen nicht direkt die Konsequenzen dieses Löschvorgangs selbst darstellen. War das spannend für Sie?
Das war auf jeden Fall spannend. Aber die technischen Möglichkeiten, ja, es ging mir schon darum, quasi ein Gegenbild zu zeigen zur Digitalisierung von allem und dem Speichern von allem und dass dem ein angeblicher Wert innewohnt. Und das wollte ich ein bisschen in Frage stellen.
Können Sie das ein ganz bisschen ausführen? Das geht ja wahrscheinlich auch zurück. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich auch wissenschaftlich mit dieser Frage der Erinnerung beschäftigt haben. Das geht ja wahrscheinlich da so ein bisschen drauf zurück auch, oder?
Ja, da ging es dann vor allem auch nochmal um das Gegenbild, dass Leute, die sich an alles erinnern können, sind quasi lebensunfähig, weil sie sich eben auch an alles Nutzlose erinnern. Von der Uhrzeit, wann sie ihre Kinder in die Schule gebracht haben und was auf dem Weg alles passiert ist. Und das ist alles viel zu viel. Es überfordert einen eigentlich, wenn man sich an alle Details erinnert. Und bei der Digitalisierung, finde ich, oder mit dem Internet, eben die Daten, die man freigibt von sich, sie stehen irgendwo rum. Man weiß vielleicht gar nicht mehr, was dort alles herumgeistert. Sehr schön ist das immer, wenn bei Böhmermann Leute aus dem Publikum plötzlich mit dem konfrontiert werden, was öffentlich von ihnen zu finden ist. Und ich finde das beunruhigend.
Aber hätten Sie sich auch vorstellen können, zum Beispiel diese Idee insofern auszuarbeiten, als dass Sie diese Frau weiterverfolgen? Wo Sie jetzt abbrechen, ist ja der Moment, wo sie dann aus dieser Praxis herausgeht und eben die Erinnerungen gelöscht sind. Und man könnte sich ja überlegen, also war es für Sie interessant, auch diese Frau weiter zu begleiten, oder haben Sie das im Kopf auf jeden Fall getan?
Das habe ich getan. Ich habe auch mal versucht, das noch weiter zu verschriftlichen, bin aber noch nicht sicher, wohin das führen könnte. Es ist so ein bisschen, dass das Weiterverfolgen ist nicht so interessant, weil es vielleicht mit so einer Amnesie-Geschichte einhergeht. Und man kennt ganz schreckliche Krimis, wo immer jemand eine Amnesie hat. Und in der 85. Minute des Spielfilms erinnert er sich plötzlich und sagt, der war der Täter. Und das wäre vielleicht etwas langweilig.
Ich habe vorhin gesagt, dass Sie es ja eigentlich schaffen, dadurch, dass Sie an dem Punkt eben abbrechen, sich einer Wertung so ein bisschen zu entziehen, oder dass die Frage der Wertung an dem Stück ein bisschen abprallt vielleicht. Ist die Beobachtung richtig, oder würden Sie sagen, man kann trotzdem eine Wertung irgendwie unterschwellig oder zumindest Besorgnis oder so spüren an dem Hörstück?
Also ich denke, dass die Besorgnis zu spüren ist, und eine kleine Wertung ist schon noch drin. Sie wird angedeutet, und ich wollte es aber auch nicht so eindeutig einfach machen. Weil der Gedanke, ich könnte jetzt ganz viel vergessen und die Welt nochmal neu sehen. Also ich sehe das dann an meinen Kindern, wie die mit offenen Augen durch die Welt gehen und staunen. Das geht Erwachsenen dann ja verloren. Wenn wir jetzt alles Mögliche vergessen könnten, könnten wir die Welt vielleicht noch einmal ganz neu sehen. Und das ist ja dann vielleicht eigentlich ein schöner Gedanke. Das könnte schön sein.
Als Sie diese Szene geschrieben haben, hatten Sie von Beginn an das Hörspiel dabei im Kopf, oder haben Sie zuerst diese Idee gehabt und dann unterschiedliche Formen ausprobiert, wie man das verschriftlichen kann?
Nee, da habe ich tatsächlich sofort an das Hörspiel gedacht und hatte gleich Musik im Ohr, die man dafür verwenden könnte oder mit der man spielen könnte. Und genau, es musste unbedingt szenisch sein.
Ja. Können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie da gleich schon im Ohr hatten? Also das ist ja sehr spannend, wenn man sich als Autor, also Sie haben es ja an einen Regisseur dann abgegeben. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich spannend, was man davor im Kopf hat, was dann vielleicht oder vielleicht auch nicht umgesetzt wird.
Das stimmt. Es ist dann anders geworden, als man sich's vorgestellt hat. Das fängt bei den Stimmen an, die man sich selbst vorstellt und die natürlich dann ganz anders sind. Und während der Aufnahme merkt man aber dann, dass diese Stimmen natürlich andere Qualitäten haben, an die man noch gar nicht gedacht hatte. Und dass es ausgebildete Schauspieler sind, die ganz anders mit der Stimme umgehen können, als man sich das vielleicht erst einmal nur vorstellt. Und mit der Musik wusste ich, dass es die Anfangsmusik geben wird und dass sie abbrechen muss und dass dann etwas, sagen wir mal, unterschwellig Bedrohliches beginnt.
War es für Sie jetzt auch so, dass diese Idee, diese thematische Idee Sie zu der Hörspielform gebracht hat? Oder war die Reihenfolge quasi andersrum? Also wollten Sie etwas für ein Hörspiel machen und hatten dann auch noch die Idee dazu?
Es war dann wohl eher, dass ich dachte, ich will was für ein Hörspiel machen und dachte, das lässt sich gut in dieser Form erzählen.
Warum, glauben Sie, ist das so ein Thema, was man gut in der Form des Hörspiels erzählen kann? Also warum hat sich das gerade für dieses Medium angeboten?
Zum einen natürlich, weil es dialogisch stattfinden sollte und sehr beschränkt auf diesen Raum, auch in der kurzen Form. Und es dann aber natürlich auch noch akustische Möglichkeiten gibt, das, was da vor sich geht, ja, zu veranschaulichen.
Mhm. Der Lenz Schuster hat es jetzt ja übernommen, die Regie für Kann weg. Wie sah Ihr Kontakt aus? Also zwischen Ihnen beiden, gab es da vorab Gespräche, wie man das umsetzen könnte?
Wir haben vorher ein paar Mal dann telefoniert und als ich dann ins Studio kam zu den Aufnahmen, haben wir uns natürlich dann darüber unterhalten. Ab und an habe ich auch mal eingehakt und gesagt, das könnte vielleicht so und so gesprochen werden besser. Meistens hat er das aber sowieso registriert und geändert. Und ansonsten habe ich ihm dann ziemlich freie Hand gelassen, glaube ich.
Sie haben ja auch einen Tag hier im Studio verbracht mit ihm zusammen. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie dieser Tag abgelaufen ist und auch welche Rolle Sie da eingenommen haben? Also wahrscheinlich fragt man sich ja auch am Anfang von diesem Tag, was möchte ich überhaupt machen? Will ich eingreifen oder will ich eigentlich nur zuschauen?
Genau, ich habe eigentlich nicht so viel eingegriffen, sondern staunend zugehört. Ganz am Anfang hatte mich der Lenz Schuster noch gebeten, dass ich den Schauspielern vielleicht so die Intention des Ganzen nochmal sage. Und dann sagten die Schauspieler gleich, das ist uns vollkommen klar, wir haben das ja gelesen, das erschließt sich von selbst. Insofern hatte ich dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Und dann waren es nur noch Details, also dass ich mal gesagt habe, das könnte vielleicht aggressiver rüberkommen oder das vorsichtiger oder euphorischer. Solche Sachen.
Ist diese Situation im Studio dann auch eine, wo man als Autor noch mal mehr mitbekommt, was ganz praktisch funktioniert im Hörspiel? Also ist es was, wo man vielleicht auch noch mal für seine eigene Schreibweise irgendwie was dazulernt?
Ganz sicher. Ich kann noch kein konkretes Beispiel geben, aber es ist ganz sicher so, dass man da eine Menge gelernt hat. Und bei den musikalischen Möglichkeiten habe ich sogar gedacht, dass mehr geht als das, was man da nur aufs Papier schreibt. Also dass die Techniker und der Regisseur damit noch besser umgehen können durch Fade-outs und was weiß ich was alles, Überblendungen, als man sich das im Kopf erstmal vorstellt.
Sie haben am Anfang gesagt, dass das Hörspiel für Sie immer als Rezipient eine sehr spannende Form war. Ist es jetzt auch nach dieser Arbeit eine Form geworden, die für Sie als Autor noch mal interessanter geworden ist?
Unbedingt. Wobei sie kaum interessanter werden könnte. Ich finde sie eh eine ganz tolle Form und ja. Die bleibt spannend und lebendig und da passieren aufregende Sachen.
Ist es denn so, dass man als Autor nochmal eine ganz andere Schreibweise entwickeln muss, wenn man nicht für einen Leser schreibt, der diesen Text lesen wird, sondern für einen Hörer, der das ja vorgelesen, präsentiert kriegt?
Ja, auf jeden Fall.
Inwiefern kann sie es?
Also, dass man sich überlegen muss, was könnte akustisch daran reizvoll sein? Es wäre langweilig. Oder es wäre vielleicht zu einfach, nur einen Dialog zu schreiben. Das ist jetzt, den kann man eben auch lesen. Sondern bei einem Hörspiel muss noch etwas dazukommen, was die ganze Sache interessant macht.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Dann.
War das okay?
Ja, das war super.